Katja Wörmer ist deutsche Rechtsanwältin und Autorin. Sie vertritt den inhaftierten Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich, über dessen Prozess ich mich nun mit ihr unterhalte. Sie haben viel zu tun in diesen Tagen. Danke, Frau Wörmer, dass Sie für dieses Interview zur Verfügung stehen. Seit mittlerweile 11 Monaten sitzt Dr. Rainer Füllmich wegen des Vorwurfs der Untreue in U-Haft. Frau Wörmer, ist das bei diesem Vorwurf verhältnismäßig?
Nein, das ist sicherlich nicht verhältnismäßig. Das haben wir auch schon. Wir sind im Endeffekt die ganze Zeit dabei, neue Haftprüfungsanträge zu stellen seitens des Verteidigerteams. Wir hatten schon im Dezember letzten Jahres, also vor Beginn der Hauptverhandlung, den ersten Haftprüfungstermin gestellt und dann auch Haftbeschwerde beim Oberlandesgericht eingelegt. Also Fluchtgefahr ist im Endeffekt hier der Haftgrund, weil sich die Ehefrau von Rainer Füllmich nach wie vor im Ausland aufhält, in Mexiko. Das hat aber auch wieder mehr oder weniger private Sicherheitsgründe. Und er hat aber hier Verwandtschaft. Man könnte ihn also zum Beispiel anmelden bei seiner Schwester. Er hat bis März diesen Jahres hier seine Kanzleiräumlichkeiten gehabt, wo auch eine Privatwohnung vorgesehen war in dem angemieteten Haus. Also es hätte vielerlei Möglichkeiten gegeben, ihn hier auch anzumelden, mit Meldeauflagen zu versehen, eine Kaution möglicherweise zu hinterlegen etc., so dass man die Fluchtgefahr ausgeräumt hätte. Ich denke, dass das Landgericht hier sicherstellen möchte, dass der Mandant sich dem Verfahren nicht entzieht, dass das Strafverfahren, die Hauptverhandlung vor dem Landgericht erst vollständig beendet sein soll. Aber die Staatsanwaltschaft hat ja auch schon plädiert, hat eine Haftstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten gefordert und Aufrechterhaltung des Haftbefehls. Also die möchten tatsächlich, dass die Untersuchungshaft hier nahtlos in eine Strafhaft übergeht. Das ist natürlich alles nicht mehr verhältnismäßig.
Jeder, der sich mit dem Fall beschäftigt hat, der weiß, dass im Corona-Ausschuss auch Viviane Fischer, Partnerin von Herrn Füllmich, ein Darlehen hatte. Warum ist sie auf freiem Fuß und Füllmich sitzt?
Also das Strafverfahren gegen Viviane Fischer ist eingestellt worden. Es ist auch zunächst eröffnet worden, aber später als das gegen Rainer Füllmich. Gegen sie ist auch erst später von den Anzeigenerstattern auch eine Strafanzeige eingelegt worden bei der Staatsanwaltschaft Göttingen. Die war aber längst nicht so umfangreich wie die gegen Rainer Füllmich. Sie werfen ihm ja alles Mögliche vor, auch Bedrohung und also ganz fantasievolle Dinge haben sie da alles reingeschrieben in die 30 Seiten umfassende Strafanzeige. Und Viviane Fischer hatte auch ein Darlehen genommen vom Corona-Ausschuss. Beide haben die Darlehensbeträge natürlich, wie das bei privaten Darlehen üblich ist, zwischenzeitlich auch privat verbraucht, wollten aber beide zurückzahlen. Viviane Fischer konnte zurückzahlen, unter anderem durch Einnahmen aus dem Buchverkauf. Es gab ja ein Buch zum Corona-Ausschuss, dieses Homo Amicus, was hinterher allerdings auch dann sehr kritisch oder diffamierend sogar über den Mandanten berichtet hat, über Rainer Füllmich. Aber sie hatte dadurch Einnahmen, sie konnte ihr Darlehen zurückzahlen. Rainer Füllmich wollte sein Darlehen bekanntermaßen aus dem Verkauf seiner Immobilie zurückzahlen. Und daran wurde er gehindert und das pikanterweise noch von einem der Anzeigenerstatter selbst, der nämlich über 1 Million Euro, 1,15 Millionen Euro aus dem Hausverkauf, also aus dem Immobilienverkauf von Rainer Füllmich erlangt hat. Und dies unserer Ansicht nach und nach Ansicht der Strafkammer mittlerweile auch ohne Rechtsgrund.
Dr. Füllmich wird vor Gericht in Ketten vorgeführt, also wie ein Schwerstverbrecher behandelt. Anfang September ist nun seine Mutter verstorben. Könnten Sie für unsere Zuschauer kurz schildern, unter welchen Auflagen Herr Füllmich seine sterbende Mutter hätte besuchen dürfen?
Ja, also das ist natürlich ein besonders perfides Vorgehen mit einem Menschen. Rainer Füllmich wusste, dass es seiner Mutter nicht gut geht. Sie ist seit längerem im Pflegeheim. Sie war auch nicht mehr ganz bei sich. Insofern war das absehbar. Er hat dann einen Antrag gestellt, den musste er in der JVA selbst stellen, also nicht beim Gericht, sondern in der Justizvollzugsanstalt, wollte sie besuchen. Und das wäre nur möglich gewesen, also mit Polizeiaufgebot. Er wird ja so auch an das Gericht transportiert, zur Hauptverhandlung jeweils, obwohl das vielleicht 5 Minuten Fahrzeit sind. Er wird wirklich wie ein Schwerverbrecher, wie ein schwerster Gewaltverbrecher oder Terrorist an den Händen ohnehin immer gefesselt mit Handschellen von Anfang an. Aber mittlerweile werden ihm sogar Fußfesseln angelegt. Also er kann damit kaum laufen. Er hat dann Unterlagen bei sich, die er überhaupt nicht tragen kann. Und er sagt, wenn er stolpern würde, dann kann er sich ja noch nicht mal abfangen mit den Händen, weil die auch gefesselt sind. Dann wird er sich total verletzen und ja, könnte sich überhaupt nicht selber stützen. Er kann sich auch im Transportwagen selber nicht von einem Sitz auf den nächsten bewegen. Also er ist wirklich am ganzen Körper gefesselt. Er wird teilweise von mehreren Einsatzfahrzeugen der Polizei noch begleitet von bewaffneten Beamten, die haben Maschinenpistolen im Anschlag, die tragen schusssichere Westen. Er muss bei jedem Transport unterschreiben, dass er selber keine schusssichere Weste tragen möchte, weil ihm das zu albern ist. Er muss es aber immer unterschreiben, damit die nicht haften. Und es wird ihm gesagt, es könnten ja irgendwie Querschläger oder so kommen. Wir haben das mal im Gericht nachgefragt, warum es diese erhöhten Sicherheitsmaßnahmen gibt. Die gibt es seit dem 10. Juni, glaube ich. Da ist das plötzlich angeordnet worden. Und angeblich hätte es da irgendwelche E-Mails oder Kommentare unter YouTube-Videos gegeben von vermeintlichen Unterstützern, die mit Befreiungsversuchen oder mit irgendwelchen Anschlägen gedroht hätten. Einen Nachweis hat man uns dafür nie vorgelegt. Wir wissen nicht, ob es überhaupt wirklich solche E-Mails gab und wir wissen auch nicht, wer die geschrieben hat. Das müsste man ja erstmal überprüfen. Wir wissen, dass es so viele Trolle im Internet gibt und wir wissen auch hier, dass es unheimlich viele Hater gibt. Also es wird richtig gehetzt. Es gibt Foren, die nur dafür aufgemacht worden sind, um über Rainer Füllmich und diesen Fall in sehr diffamierender und bloßstellender Weise zu berichten. Und das geht so unter die Gürtellinie, das wird einfach nur persönlich beleidigend, dass das meines Erachtens justiziabel ist. Wir haben das bisher noch nicht in Angriff genommen, weil ich wirklich mit dem Fall über alle Ohren beschäftigt bin. Aber wir werden das sicherlich auch in Angriff nehmen. Wir haben Vermutungen, wer dahinter stecken könnte. Aber das ist ja alles sehr, sehr unschön. Es gibt offensichtlich Leute oder Personen, die sich mit nichts anderem mehr beschäftigen und die sich auf diesen Fall eingeschworen haben und die einfach nur diffamieren, ja, in absolut emotionaler Weise und sich überhaupt nicht hier mit dem sachlichen Hintergrund beschäftigen und vor allen Dingen denen die Menschlichkeit völlig verloren geht. Man muss ja nun mal bedenken, es geht hier um einen Darlehensbetrag in Höhe von 700.000 Euro. Rainer Füllmich hat immer gesagt, dass er den zurückzahlen will. Er hat überhaupt nicht von Anfang an gesagt, das zahle ich eh nicht zurück. Ich setze mich ab über alle Berge. Er hatte ja davor teilweise eine Kanzlei mit 17 angestellten Anwälten, also mehrere Häuser in bester Lage in seinem Vermögen. Er hätte es nicht nötig gehabt, wegen 700.000 Euro, also die vorsätzlich den Spendern zu entziehen und sich damit abzusetzen. Das wäre völlig absurd gewesen. Er hat die meiste oder mit Viviane Fischer zusammen zumindest die Aufklärungsarbeit gemacht im Corona-Ausschuss. Sie beide waren die führenden Köpfe, die zu sehen waren, die auch hinter den Kulissen alles organisiert haben. Er hat teilweise noch mehrere Interviews gegeben pro Woche. Er hat noch die Zusammenfassung bei Roger Bittel sonntags immer gemacht. Er hat eine dreimonatige Tour in den USA gemacht. Er hat diese Grand Jury-Model-Verfahren gemacht. Er hat mehrere Sammelklageversuche in die Welt gesetzt, auch wenn das immer wieder bestritten wird, auch von vielen Leuten, die sich hier mit den Fakten leider auch überhaupt nicht beschäftigen möchten. Und er war wirklich, und ich glaube, das gibt jeder zu, der hier sich mit der Aufklärung beschäftigt hat, er war unglaublich aktiv, hat größte Zeit seines Lebens über 2 oder 3 Jahre damit verbracht und geopfert.
Kommen wir
Und es,
zurück auf
ja,
den
Entschuldigung.
Prozess, Frau Würmer. Neben den Besonderheiten beim Transport Ihres Mandanten, gibt es auch Auffälligkeiten bei der Führung der Verhandlung?
Ja, mittlerweile gibt es da sehr große Auffälligkeiten, denn Anfang Mai, am 3.5., hat uns die Kammer mitgeteilt, da gab es rechtliche Hinweise. Da wurde eine neue Rechtsansicht der Kammer mitgeteilt an die Verteidigung und den Angeklagten, dass man ab jetzt nicht mehr von Darlehensverträgen, sondern von Scheinverträgen, die Treuhandvereinbarungen verschleiern sollten und ja, eine Liquiditätsreserve und kein privates Darlehen quasi sozusagen ja verschleiern zum Schein abgeschlossen haben sollten. Und Mit dieser neuen Rechtsansicht hätte man uns als Verteidigung und dem Angeklagten auf jeden Fall weiteres Gehör schenken müssen, eine weitere Beweisaufnahme durchführen müssen. Es ist aber gleichzeitig die Beweisaufnahme seitens der Kammer von Amts wegen geschlossen worden. Wir hatten seit dem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr, weitere Zeugen zu laden. Sämtliche Beweisanträge der Verteidigung und des Angeklagten selbst, er ist ja auch Jurist, wurden abgelehnt. Und jetzt erst in der letzten Zeit, wo wir selbst präsente Zeugen laden, es gibt da in der Strafprozessordnung die Möglichkeit, selbst durch die Verteidigung und den Angeklagten Zeugen zu laden, durch den Gerichtsvollzieher und dann die entsprechenden Beweisanträge an das Gericht zu stellen, haben wir jetzt ein paar Zeugen gehört, speziell zu dieser Frage, ob es hier um Darlehensverträge ging oder ob die nur zum Schein möglicherweise abgeschlossen waren und dies auch bekannt war. Und es werden immer nur sehr eingeschränkte Fragen zugelassen. Die Beweisanträge dürfen nicht mehr mündlich in der Verhandlung gestellt werden. Hier wird also der Öffentlichkeitsgrundsatz und der Mündlichkeitsgrundsatz im Strafverfahren völlig ausgehebelt. Wir sitzen da teilweise Stunden. Wir geben dann unsere Anträge schriftlich ab. Die Kammer zieht sich zurück, liest die im Selbstleseverfahren stundenlang, beschließt dann darüber, ob Anträge zugelassen werden oder abgelehnt werden. Die meisten werden abgelehnt und erst im Urteil beschieden. Wir kennen also auch nicht die Gründe, warum abgelehnt wird. Und die Öffentlichkeit, die Prozessbeobachter und Zuschauer, die hinten im Saal sitzen, die kriegen überhaupt nicht mehr mit, um was es überhaupt geht, was gerade passiert. Und wir haben ja auch Prozessbeobachter dabei, die protokollieren. Da merkt man, dass die das auch überhaupt nicht mehr verstehen. Und wir können es im Endeffekt nur noch durch die Öffentlichkeit hinterher, durch Interviews, ja, den Zuschauern und auch wirklich, die nicht im Saal sind, erklären und so überhaupt transportieren, was hier gerade verhandelt wird. Und wir werden daher jetzt auch unsere Beweisanträge und Schriftsätze veröffentlichen, weil im Endeffekt überhaupt keine mündliche Verhandlung mehr stattfindet. Letzte Woche hatten wir vier präsente Zeugen vorgeladen. Es wurde keiner von diesen Zeugen vernommen. Es wurden alle abgelehnt. Der Staatsanwalt hat entsprechend eine sehr negative Stellungnahme abgegeben. Wir hatten die Vermutung, dass sich das Gericht dem einfach angeschlossen hat, ohne da selber irgendwie nochmal eine eigene Beschlussfassung zu machen. Förmlich ja, aber inhaltlich wohl weniger. Und es wird uns Prozessverschleppung vorgeworfen, weil wir es wagen, überhaupt noch Zeugen vernehmen zu wollen. Wenn das Gericht nicht so gemauert hätte, hätten wir seit Anfang Mai, wären wir längst durch mit allen Zeugenvernehmungen. Und zum Beispiel auch letzten Mittwoch, wir hatten 6 Stunden Verhandlung und es wurden alle 4 Zeugen abgelehnt. Wir haben die Beweisanträge mehrfach überarbeitet. In den 6 Stunden hätte man die 4 Zeugen locker vernehmen können. Da wären wir möglicherweise sogar schneller durch gewesen und wir hätten eine weitere Sachverhaltsaufklärung gehabt. Auf die hat der Angeklagte hier einen Anspruch. Das ist die Prozessmaxime und nicht, dass man möglichst schnell, vermeintlich möglichst schnell durchkommt.
Apropos längst durch sein, Frau Würmer, mittlerweile steht bereits der 31. Prozesstag bevor. Was glauben Sie, wie lange sich das Verfahren noch hinziehen könnte?
Nun ja, also wir haben jetzt noch ein paar präsente Zeugen, nicht mehr viele. Wir versuchen es einfach nochmal mit den letzten Beweisanträgen und dann werden wir natürlich in die Plädoyers gehen. Wir sind ja mehrere Verteidiger, wir werden alle ein Plädoyer halten. Ich bestimmt ein sehr umfangreiches auch. Der Angeklagte selber hat das letzte Wort. Auch er wird umfangreich plädieren, also sein letztes Wort zusammenfassen. Und ja, dann irgendwann ist natürlich das Urteil absehbar. Und wir hoffen, dass er zumindest unter Bewährung freikommt mit dem Urteil.
Eine letzte Frage, bitte um eine kurze Antwort. Frau Wörmer, glauben Sie, dass Dr. Füllmich freigesprochen wird?
So wie die Beweisaufnahme läuft, dass das Gericht jede Sachverhaltsaufklärung hier, jede weitere unterbindet, und der Vorsitzende in der letzten Verhandlung gesagt hat, wenn wir unzufrieden wären, könnten wir das Ganze ja dann in der Revision beim BGH vortragen, was einen weiteren Befangenheitsantrag natürlich nach sich gezogen hat, ist im Moment leider nicht von einem Freispruch auszugehen. Vielleicht schaffen wir die Wende noch durch die Plädoyers, aber im Moment haben wir das Gefühl, dass das Gericht, die gesamte Kammer, absolut befangen ist.
Eine spannende Geschichte, geschildert von Katja Wörmer, die Rechtsanwältin von Dr. Rainer Füllmich. Herzlichen Dank für diese Informationen, danke für dieses Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön. Ihnen auch einen schönen Tag.
Musik.